Herzlich willkommen zur nächsten Folge des Adaptive Agency Dialog. Das ist der Podcast für die Agenturszene. Und ich habe heute den Sacher zu Besuch. Der ist Chief Attention Officer bei Hyper, einer Agentur aus Berlin. Der Titel der heutigen Folge geht in die Richtung, wie man eine KI-Architektur aufbaut und KI-ready wird, ohne dass dabei die Kosten explodieren und man gleichzeitig irgendwie noch am Zahn der Zeit sozusagen bleibt. Und da nicht den Anschluss verliert. Herzlich willkommen. Stell dich doch mal ganz kurz vor, Sacher.
Hallo, Arne. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Ja, mein Name ist Sacher. Ich sitze in Berlin, bin mittlerweile 46 Jahre alt, habe vor ziemlich genau 10 Jahren mich in die Selbstständigkeit begeben. Seit 9 Jahren trägt mein Unternehmen, das mittlerweile ist, den Namen Hyper. Und weil du schon diesen vermaledeiten Titel angesprochen hast. Ich erinnere mich noch, wie ich ja so ein paar Tage vor dem Gang in die Selbstständigkeit mit meinem Steuerberater zusammensaß und wir letztlich dieses Unternehmung Selbstständigkeit wirklich auch formalisiert angehen mussten, dass ich dann letztendlich einen Titel mir vergeben musste für das Finanzamt. Und dann meinte er, naja, normalerweise schreiben wir da Geschäftsführer rein. Und ich fand es total dämlich, mich Geschäftsführer zu nennen, als damals noch Freelancer oder Einzelunternehmer oder wie auch immer du das nennen wolltest, weil für mich der Geschäftsführer immer so einen bestimmten Habitus vor meinem geistigen Bild hatte. Und dem habe ich damals noch so gar nicht entsprochen und wollte ich, glaube ich, auch nicht entsprechen. Und dann meinte ich, können wir nicht in irgendeiner Weise da irgendwas anderes reinschreiben. Ich fühle mich mit Geschäftsführer krass unwohl. Und dann meinte er, ja, wir können da alles reinschreiben. Und dann meinte ich, naja, wenn wir alles reinschreiben können, dann möchte ich Chief Attention Officer reinschreiben. Und dann meinte er, was ist denn das? Und dann meinte ich, naja, in erster Linie ist es Ausdruck dessen, dass ich Titel total dämlich finde und das Gefühl habe, dass Titel einfach nur Schall und Rauch sind. Aber wenn wir versuchen, das Ganze dann ein bisschen ernster und inhaltlicher zu sehen, dann ist es jemand, der sicherstellt, dass Aufmerksamkeit entsteht und der letztendlich für dich deine Reputation managt, beziehungsweise mit dir deine Reputation managt und sicherstellt, dass Leute zur richtigen Zeit, die richtigen Leute zur richtigen Zeit das Richtige über dich denken.
Ja, perfekt. Also quasi der Titel ist Programm und ich finde den Gedanke gerade, ein kleines Unternehmen, eines Geschäftsführer, ja, von wem oder was? Für sich selbst, für die juristische Entität oder ja, weil man ein großes Team hat und so weiter und so fort. Inzwischen, wenn ich das richtig erinnere, ihr seid 16 Mitarbeitende im Team.
Wir sind seit heute 17.
Okay. Gut, jetzt, ich wollte gerade sagen, von außen betrachtet würde man sagen, ja super, dann passt es doch. Jetzt bist du der Geschäftsführer, aber du behältst trotzdem den Titel und genau, nicht nur mich, sondern vielleicht die Zuhörenden auch, macht das aufmerksam. Von daher passt ja perfekt irgendwie. Jetzt zum Thema so KI-Readiness, KI-Architektur, das sind irgendwie alles ganz, ganz große Worte irgendwie, um irgendwie so ein Stück weit mal den Start in dieses Thema irgendwie zu finden. Als wir uns vorher schon unterhalten haben über das Thema, hattest du mal, glaube ich, so beschrieben, dass es durchaus Leute gibt, denen eine große Lust zu haben und die erstmal interessiert sind. Aber dass natürlich je größer und diverser das Team wird, dass es natürlich irgendwie unterschiedlich aufgeteilt ist und nicht jeder mit den gleichen 150-200% Enthusiasmus in dieses Thema sich reinstürzt und sagt, boah, das ist jetzt mein Traumthema. Und um die Brücke zu schlagen, das ist am Ende auch eine Führungssache. Wie hast du das wahrgenommen und wie kommt dieser Wandel und wie begleitet ihr den?
Ja, also das Thema KI bei Hyper ist jetzt mittlerweile, muss man ehrlicherweise sagen, kein neues, sondern es beschäftigt uns seit dem, würde ich sagen, dieser ChatGPT-Moment die Welt erschüttert hat und wir alle festgestellt haben, uiuiui, was ist das denn? Und dieses Ding kann ja auf einmal nicht nur sowas wie Google, sondern viel mehr und es kann mehr Antworten geben und nicht einfach nur Links und manchmal auch Fragen stellen. Jetzt mittlerweile kann es nochmal viel, viel mehr. Es kann coden, es kann ganze Prozesse ausführen, es kann vielleicht die ganze Weltordnung auf den Kopf stellen. Wir wissen nicht, was uns noch alles erwartet, aber Fakt ist, dass KI, zumindest mein Berufsstand, nämlich den des Kommunikationsberaters oder der Kommunikationsberaterin, vom ersten Tag an schon verändert hat. Dadurch, dass tendenziell erstmal jeder Mensch beispielsweise mit Hilfe von KI einen Text schreiben kann. Und das war für uns letztendlich der Impuls zu sagen, wenn jetzt jeder Mensch einen Text schreiben kann, was bedeutet das eigentlich für unsere Wertschöpfung? Also in erster Linie ging es für uns darum zu verstehen, was eigentlich unser Job ist jetzt, wo es KI gibt, weil ich glaube schon, dass es da draußen einige Berufsstände und Professionen gibt, die sagen, naja, so wie KI heute aussieht, das ist für mich noch total relevant, weil es vielleicht wirklich keine Überschneidungsmengen gibt oder weil diese Überschneidungen bisher noch nicht gesehen werden. Bei uns waren sie vom ersten Tag an gegeben und es hieß für uns erstmal zu schauen, okay, wenn jetzt jeder Mensch einen Text schreibt und Text bisher tatsächlich eine nicht unerhebliche Aufgabe in unserem Berufsfeld war, wofür werden wir dann eigentlich in Zukunft noch beauftragt? Und wir haben dann für uns festgestellt, dass der Text an sich schon lange nicht mehr unsere zentrale Wertschöpfung war, sondern letztendlich die Beratung von unseren Auftraggebenden, dass sie Klarheit darüber haben, wer sie sind, was sie tun, wofür sie antreten und das dann letztlich auch adressieren können. Und zwar nicht nur mithilfe eines Textes, sondern letztendlich auch vor allem kognitiv. Und diese Klarheit gemeinsam zu erarbeiten, klingt erstmal total banal und einfach, ist es aber nicht. Wir haben dann auch festgestellt, im Laufe der vergangenen 3,5 Jahre, die wir jetzt eben KI selber aktiv nutzen, dass auch uns KI-Tools helfen können, diese Klarheit zu erzeugen. Und wenn wir diese Klarheit für uns geschaffen haben, dann können wir teilweise auch schaffen, mit Hilfe der KI diese Klarheit zu Papier zu bringen. Ich glaube, das, was KI Stand heute nicht leisten kann und bei Hyper auch tatsächlich verboten ist, ist, das Denken zu delegieren. Wir sind hier, um zu denken und das heißt auch, dass wir letztendlich das, was die KI uns als Ergebnis ausspuckt, ganz gleich, was wir als Input gegeben haben, nicht einfach nur 1:1 replizieren, sondern kritisch hinterfragen und letztendlich vielleicht auch abändern. Insofern sehen wir KI an ganz vielen Stellen als Sparringspartner, als Challenger, als Wegbereiter, als weitere Kollegin bei uns im Team, aber wir haben nicht eine einzige Kollegin wegen KI entlassen. Wir arbeiten, würde ich sagen, auch nicht weniger, obwohl wir KI im Einsatz haben. Wir haben aber viele unserer Prozesse geändert dank KI. Und das führt am Ende dazu, würde ich persönlich sagen, dass unsere Arbeit substanzieller und konsistenter wird. Am Ende verändert sich sicherlich auch das Produkt.
Jetzt mal, du hast jetzt gerade an einer Stelle erwähnt, was, du hast, glaube ich, sogar gesagt, es ist verboten, dass auf die oder eine Art und Weise, das ist auch dieser Brückenschlag zum Thema Führung. Das heißt, habt ihr dann, um noch da so ein bisschen einmal drum zu kreisen, habt ihr da eine Art Guidelines, Regelwerk? Wie stellt ihr sozusagen, ja, also habt ihr Regeln und wie seid ihr möglicherweise auch zu diesen gekommen, wenn du sagst, was darf, was darf nicht? Was gibt es da für Orientierung, auch für Mitarbeitende? Gerade wenn jetzt wer neu ins Team kommt und vielleicht die Chronologie und die Historie noch nicht kennt, wer neu bei euch startet, wie brieft ihr die Person und macht sie fit für den Umgang mit KI bei Hyper?
Ja, gestern ist uns aufgefallen, als wir die letzten Schritte des Onboardings für die neue Kollegin gegangen sind, dass unser Regelwerk für KI veraltet ist. Insofern kann ich hier viele schöne Dinge erzählen. In der Wirklichkeit sind sie dann aber auch schon wieder längst überholt. Und wenn diese Episode hier erscheint, sind sie wahrscheinlich schon wieder überholt. Ich glaube, das ist das ziemlich Komplizierte im Einsatz von KI. Wir bauen dieses Fahrzeug, während wir fahren, allesamt und zusammen. Und auch das Verständnis von KI, was KI für uns ist und wie wir es einsetzen, ist nichts, was in Stein gemeißelt ist, sondern wir passen es fortwährend an. Entschuldigung. Es gab eine Zeit, da haben wir viele Texte mit KI geschrieben. Es gab eine Zeit, da haben wir keinen einzigen Text mit KI geschrieben, weil mit jedem Modell, das neu auf den Markt kommt, sich ja auch die Fähigkeiten, was KI sein kann und wie man KI sinnvoll einsetzen kann, verändern. In unserem Fall, manche Texte wurden besser, manche Texte wurden schlechter, dann kam das nächste Tool Und wir hatten das Gefühl, oh, damit kannst du jetzt überhaupt gar keinen Text mehr schreiben. Ist aber vielleicht total hilfreich, um beim Denken jemanden zu haben, der einem nicht nach dem Mund redet, sondern der einem hilft, das Ganze nochmal zu überdenken. Insofern, es gibt diesen einen Grundsatz, wir delegieren nicht das Denken. Den gibt es und ich hoffe und denke und glaube, dass das auch tatsächlich jede Person behalbbar weiß, dass es diese Grenze gibt und die auch unumstößlich ist und hoffentlich immer während. Aber bis dahin ist die Art und Weise, wie wir KI einsetzen und wie wir KI nicht einsetzen, sehr liquid und wir passen sie immer wieder an. Und wenn wir sie anpassen müssen, dann habe ich zumindest gelernt, hilft es auch nicht, sie irgendwo auf der 12. Seite irgendwo in einem Wiki oder bei Notion oder mit welchem Tool auch immer du in deiner Organisation arbeitest, zu arbeiten, sondern dann ist es wichtig, sie da zwar auch irgendwo abzulegen, einfach um diese Verlässlichkeit zu schaffen, aber noch viel wichtiger ist es, in einem synchronen Touchpoint mit den KollegInnen das Ganze zu kontextualisieren, warum man das dann letztendlich so tut, wie man es tut.
Mhm. In dem, was du jetzt beschrieben hast, steckt schon so ein bisschen die Überleitung zur nächsten Fragestellung, die ich jetzt mitgebracht habe, drin. Dieses Thema neue Modelle bieten neue Möglichkeiten. Du hast mal gesagt, mal schreibt ihr Texte mit KI oder unterstützt, mal wieder irgendwie nicht. Das heißt, jedes neue Tool, was da kommt, jedes neue Modell von jedem Tool. Ich meine, wir reden ja nicht nur über das eine Tool, sondern die großen Big Player der Large Language Models und dann ihre eigenen sozusagen Version, immer noch eine Version, noch eine Version. Das heißt auch, Prozesse, du hast es jetzt gerade beschrieben, die man aufbaut, müssen eigentlich damit wieder neu hinterfragt werden und geprüft werden. Entspricht das noch dem Status quo? Entspricht das auch noch der Qualität? Ist es viel besser geworden oder hat sich es irgendwie gewandelt? Wie geht ihr damit quasi um? Also wie beobachtet ihr den Markt und welche vielleicht auch Routinen mal in die Richtung gedacht habt ihr auch, um dann zu bewerten, wie schlägt sich das neue ChatGPT-Model versus Gemini versus jetzt kommt Claude und was ist das noch das nächste und probiert ihr auch die chinesischen Modelle irgendwie aus, die sich dann locken mit vielleicht niedrigeren Preisen oder sowas? Wie behaltet ihr da den Überblick?
Ja, also ich glaube, es gibt die ganz große Chance, die eigene Arbeit durch das nächstbeste Tool immer wieder zu optimieren. Und wenn du da vorne mit dabei bist, dann hast du, wenn du es wirklich smart anstellst, sicherlich einen Wettbewerbsvorteil. Ich glaube aber auch, dass bei einer bestimmten Unternehmensgröße, an die sich tatsächlich auch in unseren 17 Personen schon gegeben, es eben bei weitem nicht nur eine Chance ist, sondern letztlich auch eine Gefahr, dass du deine Kolleginnen total überforderst und auch letztendlich verwirrst und man eine sehr gesunde Balance finden muss zwischen dem nächsten Modell und dem vielleicht auch gut genugen Modell. Also nur weil es jetzt die nächste Fassung von Gemini gibt, heißt es nicht, dass ich dafür Claude komplett aufgeben muss. Und heißt es auch nicht, dass ich dafür meine OpenAI-Architektur, die vielleicht irgendwo schon stabil läuft, in den Prozessen und Workflows komplett aufgeben muss. Ich glaube, man muss sich schon sehr stark hinterfragen, wie hoch sind die Kosten, wenn ich wirklich auf ein anderes Tool umsteige. Und bei uns ist es tatsächlich so, um das Ganze mal zu konkretisieren, wir arbeiten mit Notion und wenn du mit Notion arbeitest, dann hast du zumindest in unserem Fall auch Zugriff auf die Notion AI. Das sind also diverse Modelle, diverse Large Language Modelle, die wir verwenden können. Wir haben über Notion Zugriff auf die komplette Google-Architektur gewährt, was für uns insofern kein Problem ist, weil wir an beiden Stellen den Einsatz zu allgemeinen Trainingsdaten verweigert haben. Insofern ist auch da die Datensicherheit unserer Auftraggebenden gewährleistet. Ebenso wie auch Zugriff auf Slack, was letztlich unsere Kommunikationsplattform intern darstellt. Und das heißt also, dass jede Kollegin und jeder Kollege bei Hyper sowohl erstmal die Sprachmodelle von OpenAI und Google und Anthropic in dem Kontext nutzen kann. Vielleicht nicht immer das Neueste, vielleicht auch nicht immer mit absoluter Power, was Geschwindigkeit angeht, aber erstmal sind alle Sprachmodelle per se vorhanden. Jetzt ist es aber tatsächlich so, dass die Schönheit, wenn man davon sprechen kann, von OpenAI ja nicht nur das Sprachmodell ist, sondern letztlich auch das Tool ChatGPT und die Schönheit von Anthropic ist auch nicht das Large Language Modell Claude in der Opus-Form oder in der Sonnet-Form, sondern ja vielleicht auch Cowork. Und da muss ich ehrlicherweise sagen, haben wir irgendwann die Entscheidung getroffen, als Organisation, dass wir nicht überall vertreten sind. Und zwar nicht nur aus Kostengründen, über die Kosten sprechen wir auch gleich noch. Aber es geht vor allem um das Thema der Adaptierbarkeit. Du kannst nicht mit drei Tools gleichzeitig arbeiten. Ja, du kannst schon, aber an irgendeiner Stelle musst du dich eben auch entscheiden, möchtest du immer mit dem neuesten Modell arbeiten, möchtest du immer mit dem neuesten Tool arbeiten oder bist du auch okay damit, dass das Tool, das du eigentlich im Einsatz hast oder das du schon im Einsatz hast und das alle verstehen, ob du mit 97% Zufriedenheit auch klarkommst. Weil wenn am Ende du selber als Mitarbeiterin und Mitarbeiter immer noch ein zentraler Teil der Wertschöpfung bist, da muss man ehrlicherweise sagen, kommst du auch damit klar, sowohl mit dem einen Tool wie auch mit dem anderen Tool, weil die Ergebnisse jetzt nicht dramatisch unterschiedlich sind. In dem Moment, in dem sie aber dramatisch unterschiedlich sind, da müssen wir uns bewegen. Also das ist dann eben die Güterabwägung. Und ich muss schon sagen, es gab diesen Moment für mich, meine November 25, da kam Gemini mit Gemini 3 und das war schon in Bezug auf die Art und Weise, wie wir vorher mit ChatGPT gearbeitet haben, wirklich ein Sprung. Und das war auch der Moment, in dem ich gesagt habe, okay, hier werden wir uns bewegen müssen. Wir werden nicht mehr für den Moment mit den OpenAI-Sprachmodellen arbeiten, sondern wir arbeiten ab sofort bitte vor allem mit Gemini. Dann kam Claude und hat Cowork eingeführt. Und das war wieder ein Moment, in dem wir uns bewegen mussten. Und ehrlicherweise seit, ich würde sagen Mitte Januar 26, habe ich das Gefühl, dass die Geschwindigkeiten so krass zugelegt haben. Also du einfach merkst, dass die zentralen Player, die noch nicht börsennotiert sind, und das sind eben Anthropic und OpenAI, da gibt es ein Wettrennen darum, wer den größten Stück vom Kuchen bekommt. Und uns als User fordert es sehr, teilweise muss ich auch ehrlicherweise sagen, überfordert es uns. Und wir haben für uns irgendwann im Laufe des Februars, vielleicht Anfang März, festgestellt, es macht überhaupt gar keinen Sinn, immer auf das neueste Tool zu wechseln. Und ich für mich habe das festgestellt, als ich das erste Mal Manus AI ausprobiert habe. Das war zu einem Zeitpunkt, als noch nicht klar war, dass Meta Manus nicht kaufen darf. Die chinesische Regulierung, die chinesischen Behörden haben die Transaktion unterbunden, obwohl sie eigentlich schon verhandelt war und eigentlich auch schon angekündigt war, aber aus Sicherheitsgründen haben sie gesagt, nein, Manus muss chinesisch bleiben. Zu dem Zeitpunkt habe ich also Manus getestet und habe gesehen, oh wow, wie krass Manus vom Agentischen ist und wie krass sich Workflows bauen lassen, die dann endlich auch mal funktionieren. Und habe meinen Kolleginnen das erzählt und ich habe in sehr viele leere Gesichter geschaut und festgestellt, die sind ermattet und die sind müde von diesem Innovationsdruck, immer das neueste Modell ausprobieren zu müssen, immer den neuesten heißen Scheiß ausprobieren zu müssen. Und ich glaube, als Führungskraft muss man dann wirklich irgendwann entscheiden, wie wichtig ist diese eine Innovation jetzt noch, beziehungsweise wie weit sind wir denn eigentlich schon durch die Innovationen gekommen, die wir bereits implementiert haben. Und ich glaube, an irgendeinem Punkt muss man sagen, lohnt sich 20% Aufwand für 2% Verbesserung. Im Fall von Manus habe ich entschieden, okay, wisst ihr was, Freunde, vergesst alles, was ich gerade gesagt habe. Wenn ich Manus in einem Monat noch nutze, dann reden wir darüber. Ich habe es nicht genutzt, also haben wir nicht mehr darüber gesprochen.
Ja, ich glaube, das ist ein total, total wichtiger Punkt, weil am Ende, du hast es vorhin ja schon schön gesagt, es ist ein Werkzeug. KI nimmt die Rolle des Werkzeugs und oder des Kollegen irgendwie ein. Es ist ein Sparringspartner, aber die Leistungserbringung ist irgendwie aus der gemeinsamen Party von den Mitarbeitenden und eben diesem Tool. Und wenn eben durch diese Ermüdung oder durch dieses Tempo und den ständigen Wechsel du ja dann irgendwie eine oder eine Art von Umgewöhnung hast, weil im Endeffekt musst du dich auch an die Art und Weise gewöhnen, wie du mit dem Tool quasi arbeitest, wie es integriert ist. Nutzt du es jetzt irgendwie in einer Chatform? Ist es als Teil von etwas? Das heißt, auch das musst du ja erstmal meistern. Das heißt, gerade dieses Quäntchen mehr an Verbesserungen geht wahrscheinlich dann zu Lasten einfach des damit sich noch nicht auskennen oder irgendwie sowas. Also ja, Kurzum, was nützt es, 2% mehr aus dem Tool rauszuholen, wenn es dich aber um, ich weiß nicht, wie viel zurückwirft in der, auf der menschlichen Seite, weil einfach irgendwie, ja, die Bereitschaft nicht da ist oder einfach man sich an etwas gewöhnt hat. Ich meine, wir sind alle, ein Mensch ist ein Gewohnheitstier, wie man so schön sagt. Und gerade das wird einem jetzt echt, ist eine Challenge irgendwie, da diese Sprünge zu machen und die Frage, wie groß sind die Schritte, wo hält man irgendwie inne und wie lange und was sind die Kriterien, die man irgendwie definiert. Ich muss da an ein anderes Gespräch denken, wo die Rede war von nicht einer Transformation, sondern einer Evolution und was sind die Parameter, die man anlegt, um zu sagen, jetzt ist der Punkt erreicht für die nächste Evolutionsstufe, jetzt macht man diesen Schritt irgendwie weiter und wann ist der das wert, um dann eben erneut innezuhalten und zu sagen, das ist jetzt hier wie so ein, wie unser Basecamp. Ein anderes Bild war so Basecamp 1, 2 und 3. Irgendwie man marschiert nicht durch, sondern man hat durchaus eine Ruhephase in einem Basecamp, wie man es zum nächsten aufbricht.
Ja, also ich muss sagen, ich habe das jetzt jüngst an einem anderen Beispiel bei mir festgestellt, was nichts mit KI zu tun hat, aber für mich auch so ein schönes Bild gewesen ist, um zu verstehen, okay, es hat halt auch alles irgendwo Kosten. Ich bin halt schon jemand, der wahnsinnig gerne das Neue ausprobiert. Ich mag Gadgets, ich mag Tools, ich mag auch Hardware, die ich einsetze und ich habe aktuell einen Mac, der relativ leistungsfähig ist, mit einem M4-Chip. Und weil wir eine neue Kollegin haben, haben wir gerade einen Mac gekauft, der über einen M5-Chip verfügt. Und dann dachte ich, oh, den hätte ich schon gerne selber. Und dachte, aber lohnt es sich wirklich, dass ich jetzt einen neuen Rechner für mich aufsetze und auch wenn alles in der Cloud ist, alles nochmal in irgendeiner Weise doch neu einrichten muss und sei es ein Aufwand von 30 bis 45 Minuten, lohnt es sich wirklich für diese inkrementelle Verbesserung? An der Stelle habe ich Nein gesagt und gebe den neuen Rechner an die neue Kollegin weiter. An anderen Stellen werde ich es vielleicht nicht tun, aber überall dort, wo die Verbesserung zu klein ist, glaube ich, sind wir nicht bereit, letztendlich uns als Mensch zu bewegen. Und ich meine, wir bei Hyper sind ja schon relativ offen für Innovation, einfach weil wir mit Menschen arbeiten und für Unternehmen arbeiten, die ja letztendlich alle das Neue bauen und wir da auch eine gewisse Affinität für mitbringen müssen. Aber das ist ja nicht Gott gegeben. Also du hast ja in Deutschland ja nicht überall flächendeckend beispielsweise KI-Tools im Einsatz. Und es gibt viele Leute, die sich die Frage stellen, wozu brauche ich das überhaupt? Und das betrifft überhaupt nicht mein Leben. Und ich glaube, dass du da die viel größere Herausforderung hast, nicht über das nächste Modell zu sprechen, sondern überhaupt erstmal ein allgemeines Verständnis dafür zu schaffen, was ist das, warum brauche ich das und wie mache ich das? Und wir haben einen Auftraggeber, das Unternehmen Lexware, die da nicht nur ein Tool gebaut haben für Menschen wie dich und mich, also Unternehmer für das Thema Buchhaltung und da jetzt auch letztlich KI implementieren, sondern die ja auch selbst als Organisation, die relativ groß ist, eine Transformation hinlegen, so wie sie mal ein CD-ROM-Tool gewesen sind und jetzt eben an ganz vielen Stellen KI in ihre Arbeitsweisen implementieren. Und sie sprechen in dem Fall nicht nur von ihrer eigenen AI-Readiness, was ja letztendlich als Fachbegriff dann eben auch für Unternehmen verwendet wird, sondern von der Human-Readiness für AI. Also am Ende des Tages geht es nicht nur darum, die technische Voraussetzung zu schaffen, dass alle mit KI arbeiten können, du musst vor allem auch die menschliche Voraussetzung schaffen, dass Menschen Lust haben und das auch wirklich sinnvoll einsetzen können.
Ja, total guter Punkt. Und da mal noch einmal drauf rumgedacht. Du hast jetzt so ein bisschen beschrieben, wie euer Werdegang ist, wie ihr quasi innehaltet und irgendwie nur, wenn es substanziell Unterschiede gibt, dann vielleicht diesen nächsten Schritt. Gerade jetzt vielleicht für Zuhörende ganz interessant, die dann noch, ich sag mal, einen Schritt davor irgendwie stehen und noch irgendwie auch am Anfang dieser Reise sind, weil man muss sich, glaube ich, nichts vormachen. Es gibt noch viele, die stehen auch noch gerade an der Startlinie dieser ganzen Dinge, die ihr jetzt vielleicht schon auch eine Weile irgendwie macht, auch wenn man das manchmal in der eigenen Bubble eine ganz andere Wahrnehmung hat und auch in meinem Umfeld würde ich sagen, das nutzen alle und ich bin nur von High-Fly-Experten umgeben, aber die Realität ist oft einfach eine ganz andere, muss man dann sich selbst auch eingestehen, wenn man mit Menschen spricht, die nicht aus dieser digitalen Bubble kommen. Deswegen ganz pragmatisch oder ganz, ganz operativ gefragt, wie managt ihr das? Habt ihr eine Art, weiß ich nicht, Kernteam? Also wo liegt diese Marktbeobachtung, wo und wie setzt ihr diese Bewertung irgendwie um? Ist das was du auch machst, weil es dir liegt, diese neuen Dinge zu bewerten? Oder wie habt ihr da ein Auge drauf? Wie bewertet ihr, wann der Zeit ist für den nächsten Schritt? um es dann aus der Keimzelle in die Organisation auch zu vervielfältigen.
Ja, im Jahr 23, als wir angefangen haben, systematisch mit KI zu arbeiten, da hatten wir tatsächlich 2 Personen, wir als AI-Ambassador im Team eingesetzt haben. Das heißt, die hatten nicht nur diesen fancy Titel, an die ich ja sowieso nicht wirklich glaube, sondern die waren tatsächlich beauftragt und legitimiert, sich mehr Wissen über das Thema KI anzueignen und dieses Wissen, so früh es ging, so umfangreich wie sie konnten, ins Team zu tragen. Beispiele von anderen replizieren, Cases aufbereiten und sei es auch nur einfach eine super wichtige Nachricht im Team teilen, dass wir mitbekommen, okay, es gibt das nächste GPT-Modell damals, was durchaus bahnbrechend gewesen ist. Und irgendwann haben wir festgestellt, dass das KI-Thema viel zu groß ist, um noch über das, also um einzelne Menschen den Auftrag zu geben, informier uns, weil es gibt viel zu viel, worüber man informiert sein müsste. Und letztendlich haben wir dann eben festgestellt, dass wir im Team uns gegenseitig ein relativ guter Filter sind, was wirklich wichtig ist und was einfach nur die nächste Nachricht ist, die vielleicht auch übergangen werden darf. Und wir haben so 2, 3, 4 Leute im Team, die, glaube ich, eine sehr, sehr hohe Affinität generell für Innovation und auch für KI haben, zu denen ich mich auch zähle, die einfach auch gerne in ihrer Freizeit Dinge ausprobieren und gerne Dinge aufsetzen. Und wenn man dann, wenn es wirklich gelingt und man das Gefühl hat, okay, das ist jetzt etwas, was nicht nur mir einen Nutzen liefern kann, sondern vielleicht auch anderen, teilen wir das. Und wir haben jeden Montagmorgen unseren Team-Call. Unser einziger synchroner Touchpoint. Man muss dazu sagen, wir sind von Anfang an ein Remote-Unternehmen. Das heißt, wir 17 Personen sitzen fast nie zusammen in einem Raum, kommen aber jeden Montag um 10 Uhr zusammen, um in einem virtuellen Raum uns darüber auszutauschen, was für uns wichtig ist und was für uns wichtig wird. Und immer dann, wenn jemand einen kreativen, neuen, innovativen Ansatz hat, wie man KI nutzen kann, darf die Person dann letztlich eben auch in diesem Termin den Case vorstellen, aufbereiten und zeigt letztlich hier auch so ein bisschen was von der eigenen Kompetenz gegenüber den Kolleginnen, was man sich an Wissen aufgebaut hat. Und ich würde sagen, dass das auch ein sehr, sehr wichtiger Teil ist, wenn es darum geht, KI in die Organisation zu führen. Man kann nicht davon ausgehen, dass alle den gleichen Kenntnisstand haben. Man kann auch nicht davon ausgehen, dass alle die gleiche Bereitschaft mitbringen. Aber es gibt halt irgendwo in deiner Organisation, nicht nur im Fall von KI, bestimmte Champions oder bestimmte Menschen mit einer höheren Affinität für ein Thema. Und diese Leute gilt es zu identifizieren und dann auch zu fördern, indem du ihnen eine Bühne gibst und ihnen letztendlich auch die Chance gibst, vielleicht ein bisschen Zeit auf andere Dinge zu allokieren, als eben ihre Kolleginnen das tun, weil es eben dann eben einen Impact für alle gibt. Und das ist eine der zentralen Learnings gewesen, die ich im Laufe der vergangenen Jahre beim Thema KI gemacht habe.
Also ich wollte gerade sagen, es gibt halt manchmal diesen Begriff Leuchttürme, aber es gibt jetzt eben, das ist das, wo ihr gefühlt, wenn ich das richtig verstehe, so hergekommen seid. Es war irgendwie so punktuell auf bestimmte Personen verteilt, mit der Idee, von denen aus wird es in die anderen Bereiche getragen, aber jetzt eher so ein bisschen breiter aufgestellt, wie so eine Art Crowd-Knowledge, was entsteht, wo jeder die Möglichkeit hat, mit Eindrücken, genau, oder Ideen oder Beobachtungen, das quasi mit den anderen zu teilen und mit der Idee, es möglichst irgendwie zu verteilen und damit das in die Köpfe aller sickert irgendwie. Ich glaube, an vielen Stellen geht es auch um Kreativität, dass man Anregungen bekommt, was an einer Stelle möglich ist, dass man das vielleicht übertragen kann, auch auf andere Use Cases.
Genau. Und es gibt bei uns auch noch den Spezialfall, dass wir irgendwann im Laufe des vergangenen Sommers gesehen haben, puh, jetzt wird das Ganze doch ganz schön technisch. Wenn du es richtig gut machen willst, weil dann geht es eben nicht mehr nur um irgendwelche Prompts, sondern dann geht es auch darum, sich gewisse Dinge bauen zu lassen oder zu bauen. Und jetzt muss ich fairerweise dazu sagen, dass ich kein besonders gutes technisches Verständnis habe. Ich verstehe Geschäftsmodelle ganz gut, ich verstehe Workflows ganz gut, aber das eine mit dem anderen zu verknüpfen, das ist tatsächlich nicht unbedingt meine Kernkompetenz. Und wir beschäftigen seit vergangenen September tatsächlich jemanden, der uns begleitet und für uns dann eben Softwarelösungen, vor allem bei Notion, baut, damit wir effizienter arbeiten können und damit wir dann letztlich auch KI Anwendungen so einsetzen können, wie wir es uns vorstellen, weil wir festgestellt haben, okay, ich hätte gerne ein System für eine Adressdatenbank und die soll mir das nächste Mal, wenn ich eine Journalistin vom Bayerischen Rundfunk ansprechen möchte, gleich bestimmte Themen vorschlagen. Das klang dann irgendwie gut. Und dann haben wir festgestellt, der Weg dorthin ist so unfassbar weit, dass wir noch nicht mal wissen, welche Karte wir dafür nehmen sollen, um einfach ein Bild zu bemühen. Und das war der Moment, in dem zum Glück jemand auf mich zukam und meinte, du, ich mache mich gerade selbstständig, ich möchte Organisationen wie eure dabei helfen, KI systemisch in den Alltag integrieren zu können, indem ich Lösungen baue. Habt ihr nicht Lust, dass wir das gemeinsam mal ausprobieren? Und dann hatten wir einen Testballon, der mega gut funktioniert hat, auch sehr, sehr schnell aufgesetzt war. Und seitdem haben wir eben unseren Entwickler Ben, der uns begleitet, dafür sorgt, dass all die verrückten Dinge, die uns in den Sinn kommen, was wir gerne hätten, nicht zwangsläufig verrückt bleiben müssen, sondern er sie dann eben auch in die Tat umsetzt und für uns baut.
Ja, ja, total richtig. Haben wir jetzt, glaube ich, schon so ein bisschen umrissen. Im Endeffekt, genau, da geht es um Inspiration, es geht um Kreativität, die Fantasie, was sein könnte. Und dann ist natürlich der Part der Umsetzung irgendwie ein wichtiger. Wir haben unter anderem ganz, glaube ich, zum Beginn einmal das Stichwort Kosten kurz irgendwie angerissen. Mhm. Ich glaube, zwischen den Zeilen hast du es an der einen oder anderen Stelle quasi nochmal erwähnt, aber vielleicht magst du da nochmal einen Satz zu sagen. Also, der ganze Kostenaspekt, gerade wenn man sagt Toolhopping, verschiedene Dinge, verschiedene Tools, auch Tools vergleichen, das erfordert irgendwie immer, das muss irgendwie in die Masse und man braucht Zugänge, man braucht Accounts, recht schnell immer der 20-Euro-Account für eine Person, kein Problem, möchte ich ein ganzes Team ausstatten und dann noch mit 2 Tools oder 3, wie seid ihr damit irgendwie umgegangen und wurde gelost, wurde ausgewählt oder hatten alle demokratisch Zugriff zu allem automatisch bekommen, weil dann hast du einen riesen Kostenblock plötzlich am Bein?
Total. Die Antwort ist nein und ja auf all das, was du gerade gesagt hast. Also zum einen, es ist sichergestellt, dass dadurch, dass wir die Notion AI haben, dass wir Zugriff auf diverse Sprachmodelle haben. Das ist schon mal das Allerwichtigste, weil es in ganz vielen Stellen in unserer Arbeit nicht um Tools geht, sondern wirklich um die Sprachmodelle. Der Zugang ist gewährleistet. Dadurch, dass wir Ben haben, der für uns Lösungen baut, sind wir teilweise auch unabhängig von einzelnen Betreibern und deren Tools, die sie zur Verfügung stehen. Ganz gleich, ob das Cowork ist oder andere, die man ja auch durchaus aus der Medienberichterstattung kennt. Trotzdem gibt es immer wieder den Sachverhalt, dass eine Kollegin oder ein Kollege sagt, ich habe was mit Claude gemacht. Es hat mega gut funktioniert und ich glaube, es könnte sich lohnen, dass wir uns das mal für die gesamte Organisation anschauen. Dann gibt es eine Einzellizenz, um das dann eben tatsächlich auf Herz und Nieren zu prüfen. Und wenn wir sehen, es ist halt wahnsinnig sinnvoll, dann würde ich auch sagen, lohnt es sich, Lizenzen für alle Mitarbeitende zu erwerben. Aber dann lohnt es sich nicht nur, die Lizenzen zu erwerben, sondern wir müssen uns auch die Frage stellen, schön, dass eine Person weiß, was man macht. Schön, dass wir für alle den Zugang bauen, aber wie schaffen wir es, das Wissen von einer Person auf alle zu übertragen, um sicherzustellen, dass die das genauso gut nutzen können wie die eine Person, die den Impuls gegeben hat. Und wir kommen manchmal an den Punkt, an dem wir wieder sagen, das sind viel zu hohe Grenzkosten, die wir nicht überschreiten wollen, weil wir sehen, oh, wir bräuchten jetzt irgendwie 7 Fortbildungen und bis wir dahin sind, das sind dann jetzt irgendwie 3 bis 4 Wochen, müssen wir davon ausgehen, dass das Tool X nachgezogen haben wird, die sind günstiger, wir sparen uns das und warten nochmal. Und dieses Thema Warten, ich bin kein Freund davon, weil ich glaube, dass Innovation eigentlich im Hier und Jetzt und vor allem auch im Denken über das Hier und Jetzt besteht. Aber manchmal ist es eben sinnvoller zu warten. Das Dümmste, was wir jemals gemacht haben, der Fehler, den ich wahnsinnig gerne teile, ist Jahreslizenzen zu kaufen. Also du hast ja die Möglichkeit, an ganz vielen Stellen monatliche Lizenzen abzuschließen, die in der Regel 15-20% höher liegen, oder eine Jahreslizenz abzuschließen. Ich komme aus der alten Softwarewelt oder aus der alten Software-as-a-Service-Welt, wo Innovationszyklen irgendwie bei 2-3 Jahren lagen. Da war es immer smart, auf die Jahreslizenz zu greifen. Jetzt gerade bei den KI-Tools ist es einfach ein totaler Quatsch, weil also wir haben ChatGPT de facto zwischen November 2025 und Juni 2026 nicht genutzt und trotzdem eine Jahreslizenz, weil ChatGPT abgelöst oder die die maximale Leistungsfähigkeit, wie wir sie brauchen, zuerst von Gemini, dann von Claude abgelöst wurde. Jetzt hat GPT oder OpenAI mit dem neuesten Modell, würde ich sagen, nicht nur nachgezogen, sondern sind wieder ein bisschen vor allen anderen. Insofern macht unsere Jahreslizenz an der Stelle wieder durchaus Sinn. Wir haben sie trotzdem gekündigt, einfach um uns die Flexibilität zu erhalten, auch auf die Gefahr hin, dass wir kurzfristig höhere Kosten haben, dann aber nicht für drei Tools gleichzeitig zahlen müssen, wenn irgendjemand mal einen Innovationsvorsprung hat.
Ja, super, super gut. Ich gucke nebenbei gerade auf die Uhr einmal. Ich wollte gerade noch einmal einen Schritt zurückgehen und das mal so ein bisschen einordnen. Bei Ascensio und der Beratungsansatz von Ascensio hat so im Schwerpunkt drei Aspekte. Das eine ist so das ganze Thema der Delivery, wie werden Projekte und wie funktioniert das operative Geschäft. Und zwei ist so der Begriff Learning, also wie kann man Wissen eigentlich generieren, Data Mining, wie auch immer, gibt es so verschiedene Begriffe dafür, um aus der Delivery, aus dem operativen Geschäft Wissen zu extrahieren. Und da würde ich jetzt auch unser Gespräch so ein bisschen ansiedeln. Das heißt, ihr seid im Operativen, ihr arbeitet mit den Dingen und ihr versucht im Prinzip bestmöglich daraus Wissen zu generieren. Du hast jetzt euer Montagsmeeting angesprochen, Know-how-Transfer sicherzustellen, um irgendwie dann im Endeffekt in einem Closed Loop ja das Operative ein Stück, ein Quäntchen irgendwie besser zu machen. Und das irgendwie ja fortwährend, du hast auch gerade selber einmal gesagt, ja abwarten, schwierig, sondern irgendwie in Bewegung bleiben. Und das trifft auch, um einmal den Titel sozusagen des Podcasts aufzugreifen, adaptiv sein, adaptive Agenturen. Ich glaube, das ist tatsächlich das Losungswort der Stunde, beweglich bleiben, dynamisch unterwegs, ja sich im Endeffekt anpassen müssen. Es ist wohl nicht die Zeit, die großen festen Steinhäuser zu bauen, sondern einfach ja sehr dynamisch auch flexibel zu sein. Da macht ihr offensichtlich einen, ja, habt euren Weg gefunden. Bevor wir jetzt aber quasi das zum Ende bringen, ein bisschen hast du es gerade schon angedeutet, was sind vielleicht noch eine Idee, die du den Zuhörenden mitgeben magst, abgesehen von Jahreslizenzen, was schon mal ein ganz wichtiger Punkt ist mit Ausrufezeichen. Was ist vielleicht noch so das andere Learning, was du vielleicht noch mitgeben möchtest den Zuhörenden zum Schluss?
Ja, also die Erfahrung, die ich mache, indem ich auch unseren Auftraggebenden zuhöre. Und das sind in der Regel Unternehmen, die anderen den Weg zur KI ebnen und nicht solche, die Hilfe benötigen, ist, es lohnt sich auch, sich selbst einzugestehen, dass man vielleicht drei Schritte zurückliegt. Und dass es andere Menschen und andere Organisationen gibt, die vielleicht einem drei Schritte voraus sind. Was total hilfreich ist, weil man dann nicht stehen bleiben muss und aufgeben muss. Weil wenn alle gleich schlecht dran sind, dann wird es schwierig, irgendwie einen Nordstern zu finden. Aber wenn du weißt, dass es Menschen und Organisationen gibt, die vor dir liegen, dann hilft es letztendlich, bei denen vorstellig zu werden und zu sagen, ihr habt da schon etwas, habe ich mitbekommen, und wir würden da vielleicht auch gerne hin. Wie habt ihr das gemacht? Ich glaube nicht, dass es ein so großer Wettbewerbsvorteil ist, dass Menschen sich da komplett verschließen und das Wissen nicht teilen. Und man muss auch dazu sagen, es gibt mittlerweile einfach diverse Player am Markt, die einem helfen, den Zugang zu KI zu finden. Und damit meine ich eben nicht nur den technischen Zugang, sondern eben diese Human Readiness sicherzustellen. Also dafür zu sorgen, Mitarbeitende den Sinn von KI verstehen und nicht darin eine Gefährdung ihres eigenen Arbeitsplatzes sehen und verstehen, wie sie selber dazu beitragen können, ihren eigenen Arbeitsplatz zu sichern, indem sie das Unternehmen, für das sie arbeiten und in dem sie hoffentlich auch gerne arbeiten, eine höhere Effizienz und durch eine höhere Leistung sichern können. Und dabei kann KI eben enorm helfen.
Total gut. Schöner abschließender Gedanke. In meinem Kopf ist direkt so ein Bild irgendwie entstanden. Ich versuche mir das immer zu visualisieren. Wenn ich mir jetzt so fortwährende Wellen irgendwie an der Küste vorstelle, dann gibt's die erste, die zweite, die dritte und es wird auch noch eine zehnte Welle irgendwie geben. Und wenn so ein ganzes Nest von Surfern auf die richtige Welle wartet, dann wird sicherlich die Cracks geben, die sind auf der ersten Welle und preschen in Richtung Strand irgendwie. Aber es ist, glaube ich, nicht verwerflich. Im Gegenteil, man kann auch auf der zweiten oder der dritten Welle noch richtig, richtig gut vorankommen und im besten Falle einmal auf die Kollegen, die schon vorgedüst sind, blicken, im besten Falle von den Lernen sich inspirieren lassen irgendwie und trotzdem einen guten Ritt sozusagen hinlegen, auch wenn man nicht auf der allerersten ist, auf der ersten Welle ist, weil so sicher wie die erste kommt auch die dritte, die vierte und so weiter und so fort.
Ja,
und
das geht oder sie kommt nicht. oder sie kommt nicht. Und dann ist es auch gut, wenn du jetzt dir nicht erstmal ein teures Brett kaufst, um bei dem Bild zu bleiben, sondern es jemanden gibt, der schon auf der ersten Welle geritten ist, der sagt, du, ich habe es ausprobiert, ich bin viermal auf die Nase geflogen, es lohnt sich nicht. Vergiss es.
Wir suchen uns einen anderen Spot. Genau. Was auch immer. Ja. Ja, schönes Bild zum Schluss. Sache, hat mir sehr gefallen. Vielen lieben Dank. Ich glaube, das hätten wir noch ewig weiterführen können. Das ist zum Teil fast dann eine philosophische Diskussion und gar nicht mehr so sehr technisch irgendwie. Aber ich glaube, das ist eine Sache, die viele irgendwie umtreibt. Da werden wir noch eine Weile noch haben mit dem Thema.
Davon können wir ausgehen. Danke, Arne, für die Einladung und danke fürs Zuhören.
Tschüss.